Und ich will nicht übertreiben, deswegen nenne ich jetzt nicht mich, aber ich kann mir vorstellen, dass er das Aufschlagspiel gegen dich verloren hätte. Also.
Danke.
Ja, er fängt mit zwei Doppelfehler an. Kurz darauf noch weitere Fehler, wo er, glaube ich, auch Tiafoe ein- oder zweimal maximal den Ball übers Netz spielen musste. Also, das war
könnte
wirklich
schon reichen, aber dann ja, gegen mich, ne? Also.
Ja.
Die US Open 2026 schreiben noch einmal richtig, richtig gute Tennisgeschichten. Was waren das für wilde Ergebnisse in der letzten Nacht? Alexander Zverev ist noch drin, Carlos Alcaraz ist nicht mehr drin. Ich glaube, allein diese jüngsten Ergebnisse haben uns alle ganz schön verwundert. Wahrscheinlich auch Stefan Schnürle, der heute natürlich in dieser Folge auch wieder mit dabei ist. Hallo Stefan, grüße dich.
Hallo Dennis, hallo an alle.
Es sind ja unterschiedliche Turnierverläufe gewesen. Also bei den Herren, ihr habt ja dann letzte Woche auch schon gesprochen, du und Sophie. Das war ja anfangs so, dass da eine ganze Menge los gewesen ist. Bei den Damen, bei den Favoritinnen sind ziemlich viele, fast alle da sehr souverän durchgekommen. Aber das, was wir jetzt zuletzt gesehen haben, war ja echt ein sehr, sehr verrückter Tag. Also es geht dann ja immer um 17 Uhr los, deutscher Zeit, haben wir uns mittlerweile ja auch dran gewöhnt im Turnierverlauf. Aber bis 9.33 Uhr am Morgen deutscher Zeit ist schon total heftig. Das letzte Match, das eben von Alcaraz und Shelton, 3.33 Uhr Ortszeit. Das ist das späteste US Open Finish aller Zeiten, muss man sich mal vorstellen. Ich habe dann auch beim Zuschauen schon gedacht, ist das nicht vielleicht auch irgendwie alles ein bisschen too much, aber rein spielerisch war es natürlich unglaublich, was wir da gesehen haben. Stefan, wie hast du das alles verkraftet?
Ja, brutaler Tag. Also genau, bei den Erwachsenen im Einzel hattest du ja wirklich Sabalenka, Noskova, Tiafoe, Mickelson, Pegula, Navarro und Alcaraz gegen Shelton. Drei der vier Matches gingen in den Match-Tiebreak, also im Entscheidungssatz. Die einzige Ausnahme war Pegula gegen Navarro. Das ging aber auch über drei Sätze und auch fast 2,5 Stunden. Also Wahnsinn. Mein Mitleid auch ein bisschen an die Leute vor Ort, die jetzt nicht Zuschauer waren und am nächsten Tag frei hatten. Weil jetzt schauen wir mal, wie sich Shelton davon erholt auch. Der wird nicht vor 6 Uhr morgens ins Bett gekommen sein. Sein Vorteil ist jetzt, dass er bis zum Halbfinale zumindest einen Tag mehr Pause hat. Das ist erst am Freitag. Für uns war es natürlich auch hart hier, wenn man alles sehen wollte. Also ich gebe zu, Pegula Navarro, da musste ich dann auch mal eine Schlafpause einlegen, weil es war eh schon zu kurz, der Schlaf. Nur mit der Aufnahme heute ging es jetzt einfach nicht anders. Wir nehmen ja kurz nach Mittag auf, am Mittwoch. Und ja, ein bisschen Juniorentennis mit Jamie McKenzie habe ich dann auch noch geguckt gestern. Also es war viel, viel Tennis. Ich bin auch gespannt, weil du schon ein bisschen so angedeutet hast, ob es wieder so eine Debatte auslöst über Ansetzungen im Tennis. Weil für uns Europäer war das jetzt am Morgen bzw. Vormittag ja nett, aber auch die Ballmädchen und Jungen, klar, die sind hier oft ein bisschen älter bei den US Open, aber es waren schon einige dabei, da würde ich, glaube ich, als Elternteil ausflippen, wenn die da um 5 Uhr morgens heimkommen, weil Tennis immer einfach Tennis sein muss. Nur wenn wir das ignorieren kurz mal, dann war es natürlich ein toller Tennistag und bei den Damen erwarte ich mir ehrlich gesagt auch noch viel von den letzten Tagen, da hast du jetzt die Nummer 1, 2, 3, 4 und 5 noch im Turnier. Die Nummer 6 hat jetzt im Match-Tiebreak verloren und du hast dann auch noch die Olympiasiegerin dabei. Also besser geht's fast nicht. Und bei den Herren, da schauen wir jetzt mal, wie sich Shelton und Tiafoe holen. Und ja, man kann es aber auch aus Zverevs Sicht betrachten. Da kann man sagen, glaube ich, besser kann es kaum laufen.
Ja, das denke ich auch. Zu Alexander Zverev kommen wir natürlich auch noch. Aber lass uns mit diesen ganz frischen Ergebnissen direkt starten. Carlos Alcaraz gegen Ben Shelton. Shelton gewinnt dieses Spiel in 5 Sätzen. Es ist sein erster Sieg auch gegen Carlos Alcaraz. Ich glaube, ich muss, ja, wobei, kann schon auch sein, dass manche das nicht so gesehen haben. Aber den Leuten kann ich auf jeden Fall empfehlen, schaut euch da allein nur noch mal die Highlights an, weil da waren so viele wirklich sehr spektakuläre Bälle mit dabei. Über die Auslastung, wir können darüber natürlich diskutieren, du hast es auch gerade schon angerissen, wie viele Leute bleiben wirklich bis nachts um 3.30 Uhr und so, das ist alles ein anderes Thema, aber das, was da teilweise passiert ist, war wirklich beeindruckend, es war die ganz große Show, es ist das, was Ben Shelton dann auch so liebt, er hat sich das tatsächlich geholt und die Frage an dich lautet, wieso hat er das geschafft, was hat den Ausschlag gegeben?
Ja, also eigentlich war es ja ein Film, den wir schon öfter bei Alcaraz so gesehen haben. Er hatte diesen Drop-off in der Mitte des Matches. Diesmal waren es eben keine Kräfte mehr, Energie weg. Aber als er dann im 4. Satz zurückkam, hatte ich und sicher auch viele andere das Gefühl, okay, das geht jetzt, wenn das jetzt im 5. Satz geht, gewinnt das Alcaraz. Der gewinnt solche Duelle immer. Wir haben das schon mehrmals gesehen. Bekannteste Beispiel vielleicht hier ist dieses Australian Open Duell mit Zverev in dem Jahr. Aber es gibt auch noch mehr Beispiele. Und hier großen Respekt an Ben Shelton, wie der da dagegen gehalten hat. Er hat im fünften Satz zweimal 0-30 bei seinem Aufschlag. Das war eine Phase, als Alcaraz wirklich dran war, auch ein bisschen energiegeladener wieder gewirkt hat. Und da hat Shelton echt gut reagiert, auch gut serviert natürlich in den wichtigen Momenten. Es war nicht Peak Alcaraz, das muss man dazu sagen, wie man es vielleicht jetzt in der Endphase gegen Sinner damals bei den French Open gesehen hat. Er war schon ein bisschen, also letzte Energietropfen, aber trotzdem von Shelton stark gemacht. Er hat dann ja bei 4-3, was aus seiner Sicht meine ich, zwei Breakbälle bei Aufschlag von Alcaraz. Er kommt jedes Mal in die Ballwechsel, hat Chancen wirklich. Beim ersten Mal schiebt er seinen Angriffsschlag zu lang. Wo danach
der war ärgerlich, glaube ich.
Genau,
auch. Ja,
weil er hätte danach sehr wahrscheinlich einen einfachen Volley gehabt. Und beim zweiten Mal war auch der Angriffsschlag nicht gut genug, wo Alcaraz dann stark kontert. Dann bekam er ja nach dem Doppelfehler von Alcaraz noch eine dritte Chance, hat dann mit der Rückhand gepatzt. Und solche Chancen, wenn du dir die entgehen lässt, das A, nutzt das Alcaraz nochmal und B, kann dir das auch selbst im Kopf rumspuken und dann so ein bisschen rausbringen. Und da wieder, auch wieder Lob an Shelton, dass er sich da nicht rausgebracht hat, weil ich hatte dann schon wieder das Gefühl, okay, Alcaraz zieht das noch. Nur, klar, man hat dann schon, finde ich, die letzten 20 Minuten ein bisschen gemerkt, okay, Alcaraz ist wieder sehr auf Reserve. Also vielleicht hat er da am Anfang vom fünften Satz ein bisschen zu viel dieses Break versucht zu kriegen, aber er hat sich hier in meinen Augen nicht mehr so gut bewegt. Klar, er hat immer noch ein paar tolle Sprints angezogen, kein Thema. Aber wenn man genau hingeschaut hat, so bei den kleinen Schritten hat es für mich gefühlt ein bisschen gefehlt. Gerade im Match-Tiebreak hat man das gesehen, weil normalerweise schlägt ja die Stunde von Alcaraz da. Auch hier Shelton super gemacht. Also der hat im Match-Tiebreak halt dann, glaube ich, zum 7-6 mal mit 235 km/h aufgeschlagen noch. Also die Schulter und alles, der Arm lief noch. Der nächste Aufschlag von Alcaraz war 180 km/h schnell. Und das ist halt dann der Unterschied gewesen auch, finde ich, weil Alcaraz diese Energie gefehlt hat, um diesen Unterschied bei der Surfqualität auszugleichen. Weil der eine bekam freie Punkte und der andere dann in der Phase weniger. Ich fand, der Alcaraz hatte auch machbare Returns im Match-Tiebreak oder Schläge, wo er sich einfach vom Ball, finde ich, schlecht wegbewegt hat, weil ihm ein bisschen die Energie gefehlt hat. Da kamen dann leichte Fehler, die du sonst von Alcaraz in den Phasen nicht kennst. Und wir haben sie auch vergangene Woche schon gesagt, dieser Aufschlag ist für Alcaraz halt der schwerste Schlag. Der braucht bei ihm am längsten, bis er wiederkommt, bis er da wieder bei 100% ist. Und das war ein bisschen zu sehen. Und natürlich die andere Sache, die auch noch nicht 100% war, logischerweise nach der langen Pause, ist die Fitness, die körperliche, dass er, du kannst schon trainieren, aber diese Matchpraxis, diese Matchhärte erhältst du halt wirklich bei Grand Slams, bei Best of Five Matches und die, finde ich, hat ein bisschen da gefehlt. Also im zweiten, dritten Satz 1-6, 3-6, Shelton hat das toll gemacht, aber da ist Alcaraz natürlich auch körperlich ein bisschen weggebrochen zwischendurch. Klar, er hat im zweiten sogar erst die Breakchancen zum 2-0, aber danach ist sein Level deutlich gedroppt. Ist auch nicht verwunderlich. Trotzdem auch da Lob an Shelton natürlich, weil im dritten Satz gegen Ende hat Alcaraz schon nochmal versucht und wieder das Level so ein bisschen hochgeschraubt und da hat er sich gut dagegen gestammt und ihn nicht mehr zurückgelassen. Und auch nach dem vierten Satz, wo Alcaraz ja auch wieder so dieses 6-1 hatte und dieses Momentum, auch da beeindruckend, wie Shelton da dann dagegen gehalten hat, von Beginn an, von Satz 5, da keine Nachlässigkeit oder zu sehr dem vierten Satz hinterher trauerte. Er war da sofort da. Das hat er wirklich gut gemacht, war sein bestes Match im Turnier, ganz klar. Und auch wenn Alcaraz nicht bei 100% war, du musst ihn erst besiegen, speziell in dem fünften Satz. Und das war beeindruckend, wie er das geschafft hat. Und damit geht jetzt auch die Serie bei den US Open weiter. Oder ja, seit 2008 hat kein Mann mehr, muss man dazu sagen, seinen Titel bei den US Open verteidigt. Der letzte, der es war Roger Federer. Der hatte die US Open fünfmal in Folge gewonnen. Mhm.
Meinst du denn, dass Ben Shelton am Ende irgendwann auch wieder den Telefonhörer mal auflegen wird? Weil hast du es auch gesehen, dass er da so ein bisschen, lässt er ihn jetzt droppen oder nicht? Er hat dann so auch so eine Geste gemacht, so nee.
Ja, es war schon so, ich weiß, was du meinst. Ja, ich meine, an sich perfekt wäre es für ihn, wenn er es wirklich nach dem Finale macht.
Ja,
aus deutscher Sicht wollen wir es vielleicht nicht, aber
richtig,
genau, aber dann ihn runter zu donnern wäre eigentlich der richtige Abschluss. Jetzt kann er mal abnehmen. Ja. Aber wirklich ihn auflegen sollte er erst, wenn er auch das Ding gewinnt, in meinen Augen.
Ja. Aber das zum Beispiel finde ich dann völlig okay. Die haben dann so wirklich wahrscheinlich sehr warme Worte nochmal gewechselt vorne am Netz und er ist da dann auch ruhig und hört sich das auch an, was Alcaraz sagt. Und erst wenn er sich wirklich wegdreht, macht er da nochmal seine Show. Und das finde ich dann irgendwie auch völlig in Ordnung. Also das finde ich nicht drüber. Manche sind extrovertierter, manche sind introvertierter und er holt sich da einfach nochmal alles, was er kriegen kann vom Publikum, auch nochmal mit dem Finger da am Ohr. Ich finde es in Ordnung. US-Halbfinale, Shelton gegen Tiafoe, sprechen wir auch gleich noch. Vielleicht aber vorher noch kurz zu Carlos Alcaraz. Was bedeutet dieses Turnier jetzt für ihn? Weil wir haben ja uns alle gefragt, spielt er überhaupt oder nicht? Viele haben dann wahrscheinlich eher gedacht, dass er nicht spielt. Jetzt hat er gespielt und uns erst auch sehr überzeugt. Ich meine, in der Runde davor, Dreisatzerfolg gegen Tommy Paul. Deswegen, wie stufen wir das Ganze jetzt ein? Als großen Erfolg, als Misserfolg, irgendwo dazwischen? Wie stufst du das ein?
Also grundsätzlich mag ich schon, wenn die weltbesten Sportler auch die höchsten Ansprüche an sich haben, weil sie irgendwie den Glauben haben, der Beste zu sein oder sein zu können. Deswegen, das muss man immer ein bisschen individuell sehen, was ist realistisch auch. Nur mir hat es zum Beispiel, wenn ich jetzt kurz einen Exkurs mache, gefallen, mit welcher Haltung da viele unserer Leichtathleten bei dieser WM da reingegangen sind. Da waren Leute dabei, die sind im Finallauf knapp an der Medaille vorbeigeschrammt oder haben sogar Bronze geholt und waren darüber aber erstmal enttäuscht und selbstkritisch. Und das fand ich stark, weil da haben wir schon ganz andere Zeiten erlebt, wo dann Leute Vorletzter in Vorläufen wurden, 8 Sekunden über ihre persönlichen Bestzeit blieben und dann 10 Minuten danach gefaselt haben, wie toll alles war und was für ein Erlebnis. Das kannst du mit etwas Abstand so sehen, aber ich will irgendwie schon, dass jemand zumindest kurz enttäuscht ist und dass er halt nicht die erhoffte Leistung abrufen hat können, weil ich meine, wenn du irgendwie aus, keine Ahnung, Äquatorial Guinea kommst und dich in einem Planschbecken auf die Schwimm-WM vorbereitest, dann kannst du dir auf die Schulter klopfen, wenn du da nicht ohne Ertrinken ins Ziel kommst. Aber Ich finde schon, wenn du die Voraussetzungen hast und wie Alcaraz weiß, okay, ich habe das spielerisch drauf, ich bin gerade ohne Sinner der Beste, dann finde ich schon gut. Und wenn du da erstmal ein bisschen enttäuscht bist auch, auf das Turnier bezogen jetzt, würde ich es daher als Viertelfinale erstmal nicht sportlich nur als großen Erfolg verkaufen. Aber, jetzt kommt das wirklich große Aber. Natürlich musst du jeden Fall eben individuell betrachten. Und im Falle Alcaraz mit dieser Vorgeschichte rund um das Handgelenk, wenn du dann das Bigger Picture siehst sozusagen, wenn das Handgelenk jetzt wirklich Ruhe gegeben hat, auch nach diesem Match jetzt, diesem anstrengenden 4,5-Stunden-Match, dann glaube ich, ist es natürlich ein großer Erfolg. Weil das war die große Frage. Also dann ist es auch wichtiger, als wenn er die US Open gewonnen hätte und nach dem Finale hätte sich sein Handgelenk wieder gemeldet.
Ja, stimmt.
Alcaraz ist 23 Jahre, der wird noch sehr viele Chancen kriegen, wenn der Körper mitspielt. Sein Peak ist höher als von dem jedes anderen Spielers, wahrscheinlich sogar in der Geschichte des Sports. Daher glaube ich, darf man bei ihm jetzt positiv gestimmt sein, ohne Shelton auch da irgendwas wegnehmen zu wollen. Ich bin sicher, dass Alcaraz ohne die lange Pause dieses Match gewonnen hätte. Ich habe spielerisch jetzt nichts gesehen, wo ich denke, Alcaraz würde nächstes Jahr nicht mehr mit Sinner und vielleicht auch mit Zverev, je nachdem, wenn der weiter Selbstvertrauen aufbaut, diese Tour dominieren. Trotzdem, ich begrüße es, wenn sich ein Athlet nach einem Aus erstmal ärgert, auch wenn Alcaraz sich jetzt absolut nichts vorwerfen kann, in dem Sinne, dass er nicht alles gegeben hat. Aber das sind so, deswegen bin ich irgendwo dazwischen, zwischen Erfolg, Misserfolg. Wie gesagt, kurzfristig enttäuschend für ihn, aber langfristig, wenn jetzt wirklich das Handgelenk Ruhe gibt, großer Erfolg.
Ja, und also ich finde, Ärger und Dankbarkeit sind da auch ziemlich nah beieinander, ne? Weil wenn wir uns angucken, wie Alcaraz den Court verlassen hat, wie er da wirklich nochmal einen Moment auch gestanden hat und gelächelt hat und sich bei dem Publikum bedankt hat und so, dann ist da, glaube ich, schon auch eine ganze Menge Dankbarkeit bei ihm mit dabei.
Definitiv.
Das glaube ich schon.
Ja, definitiv. Sehe ich auch so wie du. Ich glaube, dass hinter verschlossenen Türen vielleicht schon nochmal so ist, den Ball und das, aber ja. Deswegen, dass er da, hat man ja auch gesehen, dass er schon erleichtert war und froh und dieses Erlebnis wieder zu haben und ja, das wird ihn eher noch hungriger machen, denke ich.
Ja. Also, Shelton im Halbfinale gegen Francis Tiafoe. Du hast auch schon gesagt, die haben jetzt einen Moment, um durchzuatmen, aber ist natürlich trotzdem dann die Frage, wer das besser weggesteckt hat. Wir müssen nämlich auch mal über das Spiel sprechen von Tiafoe. Der hat ja in der Runde zuvor gegen Medvedev gewonnen in 3 Sätzen, das waren 2 Stunden 57, spielt dann aber 4 Stunden 39 gegen Alex Mickelson. Ein komplett verrücktes Spiel, was ich nochmal wirklich von der einen so richtig auf die andere Seite gedreht hat und auch dazu beigetragen hat, dass sich deine, unsere Vorbereitung alles nochmal so minimal auch verschoben hat, weil das hat ja nochmal ganz andere Bahnen eingeschlagen sozusagen. Mikkelsen auf einem richtig guten Weg, 7-5, 6-3 und auch im dritten Satz sieht es ja schon gut aus und dann gibt er das noch komplett wieder aus der Hand und dann diese dramatischen, emotionalen Szenen am Ende, als Mikkelsen da wirklich im Arm von Tiafoe weint, also das ist ja wirklich, das ist ja auch total heftig gewesen. Vielleicht tauchst du da auch nochmal ein.
Ja, also es gibt ja die ewige Frage, was kam zuerst, die Henne oder das Ei?
Ja.
Ja, wie bei der vermeintlich schwierigen Frage lautet auch bei dem Halbfinale die klare Antwort, das Ei. Weil das Ei wurde zuerst gelegt von Mikkelsen, bevor der Hahn Tiafoe aufwachte und zu krähen begann. Also wer das Match gesehen hat, wundert sich jetzt vielleicht, deswegen versuche ich kurz aufzuklären. Also Mikkelsen war fast drei Sätze lang klar der bessere Spieler als Tiafoe. Teils sogar wirklich deutlich. Also nach zwei Sätzen hat er 25-8 Winner, Tiafoe schreckliche Aufschlagquoten, stand teils bei, glaube ich, unter 40% erste Aufschläge nach zwei Sätzen, meine ich. Ergebnis 5-7, 3-6 sieht gar nicht so schlecht aus. Aber wenn man mal über den Score hinausblickt, es war Klassenunterschied fast. Also Mikkelsen hat im ersten Satz, der ging 7-5 aus, 11 Punkte mehr gemacht. Auch im zweiten, also er hatte nach zwei Sätzen 20 Punkte mehr gemacht als Tiafoe. Es war wirklich ganz klar, wer hier der bessere Spieler ist. Tiafoe hätte sich nicht beschweren können, wenn es 2-6, 1-6 gestanden wäre. Mikkelsen war super, aber Tiafoe auch wirklich nicht gut. Im dritten Satz ging es auch so weiter. Mikkelsen geht sofort 2-0 in Führung. Tiafoe wirkte fast durch und energielos. Mikkelsen hat dann nochmal zwei Breakbälle zum Doppelbreak erhalten. Hatte zumindest bei einem echt eine Chance, wo er ein bisschen, bei einem anderen ein bisschen Pech gehabt. Also da hätte er wirklich für die Entscheidung sorgen können. Bei 4-3 dann immer noch Break 4, gibt es dann dieses erste Anzeichen dafür, dass er langsam zu denken beginnt, fängt mit zwei wilden Fehlern an, hat dann 0-40, aber da hat er echt Nervenstärke noch bewiesen. Starke Ausschläge, mutige Netzangriffe und dann auf 5-3 gestellt, Tiafoe kommt nochmal ran und dann geht's ans Ausservieren. Und ich will nicht übertreiben, deswegen nenne ich jetzt nicht mich, aber ich kann mir vorstellen, dass er das Ausschlagspiel gegen dich verloren hätte. Also
danke.
Ja, er fängt mit zwei Doppelfehler an, kurz darauf noch weitere Fehler, wo er, glaube ich, auch Tiafoe ein- oder zweimal maximal den Ball übers Netz spielen musste. Also das war
könnte wirklich schon reichen, aber dann ja, gegen mich, ne? Also,
ja, aber die zwei Punkte hättest du auf jeden Fall gemacht. Die hätte sogar ich gemacht am Anfang. Ja, aber das meine ich mit dem Ei. Mikkelsen hat sich hier das Ei zuerst selbst ins Nest gelegt. Mhm. Das lag nicht an Tiafoe, der aber dann die Schwäche natürlich gewittert hat, sein Level auch angehoben hat und den Satz geholt hat, weil Mikkelsen einfach tight geworden ist auch. Der hat kaum noch erste Aufschläge ins Feld gebracht und daraus hat Tiafoe so richtig Energie gezogen. Vierter Satz ging ja erstmal so weiter, Tiafoe schnell 3-0 vor. Er hat insgesamt 7 Spiele in Folge gewonnen, auf dem Niveau, im Viertelfinale, ohne dass der andere verletzt ist. Das ist schon krass, weil dann sagt man immer schnell, ich habe es ja auch gehört bei uns in der Arbeit, ja, das kann nur bei den Frauen eigentlich passieren, siehe Kies und Świątek, da war es natürlich ein 5-0. Aber ich finde es hier fast noch krasser, weil anders als die Damen, ist der Kollege ja 1,93 Meter groß und hat einige freie Punkte durch seinen Aufschlag sicher kaufen können, auch in der Phase. Nur er hat einfach kaum noch einen Ball gewechselt gewonnen. Wenn der Ball im Spiel war, wusstest du eigentlich, es kommt wahrscheinlich irgendwann ein Fehler von Mikkelsen. Und danach wurde es zwar wieder etwas besser, Tiafoe hat auch ein paar Fehler eingestreut. Er kam zurück, dann hat er wieder den Aufschlag hergegeben und so zog sich ein bisschen durch. Tiafoe hat dann den vierten Satz geholt. Im fünften war dann Mikkelsen plötzlich 3-0 vorne. Auch hier war er mal bei 15:30 dann bei Tiafoe Aufschlag nicht weit vom Doppelbreak weg. Aber der zieht sich raus und Mikkelsen kriegt es wieder nicht zu Ende transportiert. Wobei ich hier schon sagen muss, anders als im Satz 3 hat Tiafoe schon auch was zum Break beigetragen. Das war jetzt kein reines Geschenk. Und dann geht's halt in den Match-Tiebreak und da war so ein bisschen der Aufschlag der Unterschied. Also Tiafoe hat in den letzten 20 Minuten oder 30 wirklich angefangen, richtig gut zu servieren. Sein erster Aufschlag kam viel besser als noch in den ersten Sätzen. Er hat freie Punkte gekriegt, Asse. Und Mikkelsen hat zwar mit dem Ass angefangen, Match-Tiebreak, aber danach, ich weiß gar nicht, ob er noch mehr als einmal den ersten Aufschlag getroffen hat. Das war auf jeden Fall der entscheidende Unterschied für mich dann im Match-Tiebreak. Da hat sich die Erfahrung von Tiafoe dann durchgesetzt. Und am Ende verdient der Sieg. Er hat sich wirklich gefangen und auch gesteigert. Nur so darf er die ersten drei Sätze nicht nochmal spielen, weil Shelton oder Zverev werden ihm dann nicht mehr die Tür öffnen.
Und zu den Tipps kommen wir dann ja auch gleich noch. Bin ich mal gespannt, was du dann da sagen wirst. Jetzt gucken wir erstmal auf die andere Seite des Draws. Da müssen die Viertelfinals ja noch gespielt werden. Zverev gegen Van de Sandschulp und Khachanov gegen Blocks. Die stehen auf dem Zettel, diese Matches. Und wir wollen natürlich über Alexander Zverev sprechen. Da ist ja jetzt ja auch enorm viel passiert. Diese ersten beiden Runden, mittlerweile sind die schon wieder vielleicht so ein bisschen in Vergessenheit geraten, wobei irgendwie, ich habe sie schon auf jeden Fall noch im Hinterkopf, gegen Sonego und auch gegen Alice. Ich war übrigens gegen Alice und auch gegen Dadri am Mikrofon, deswegen habe ich zwei unterschiedliche Varianten von Zverev miterlebt bei diesem Turnier. Tabilo habe ich tatsächlich nicht ganz so viel gesehen. Wie stufen wir das Ganze jetzt ein? Also ich hatte gegen Dadri das Gefühl, dass Zverev viel besser von Beginn an wirklich da war und auch einfach entschlossener seine Schläge durchgezogen hat. Vor allen Dingen die Vorhand Cross hat mir sehr gut gefallen. Das fand ich gegen Alice alles zu Beginn noch sehr, sehr verhalten, wo ich so immer so dachte, er spielt den Ballwechsel erstmal mit und so. Das ist wieder dieses, wo wir dann alle sagen, vielleicht ist es ein Tick zu passiv und so und gewinnt dann aber trotzdem ja auch zum Beispiel den ersten Satz gegen Alice. Also es ist ja nicht so, dass es dann immer sofort nach hinten losgeht, aber trotzdem habe ich zumindest häufig das Gefühl, er könnte es sich hier und da leichter machen, wenn er diese Entschlossenheit mehr mit reingibt. Und gegen Dadri war das so. Ja, wir wissen alle, er hat in Rom dieses Spiel gegen ihn verloren, bei dem er schon 4 Matchbälle gehabt hat, damals auf Sand, den letzten Satz mit 0-6. Ich glaube, er wollte auch ein bisschen Wiedergutmachung und war deshalb am Anfang so ein bisschen mehr mit Aggressivität hier drin und ja, ein riesengroßer Unterschied. Zverev hatte natürlich wieder eine ganz gute Aufschlagquote mit ungefähr 70% und Dadri halt eben nicht, hat nicht so gut serviert. Deswegen, es ist, glaube ich, aus meiner Perspektive alles ganz gut. Er hat seinen Rhythmus, er spielt Night Session, er hat sich sehr gut stabilisiert, aber es war auch noch wirklich kein absoluter Topspieler dabei. Und hinter Van de Sandschulp, so sehe ich das, steht jetzt ein kleines Fragezeichen, weil die, und das hat mich echt überrascht, weil die noch nicht gegeneinander gespielt haben.
Ja, das stimmt. Aber ich weiß nicht, ob wir jetzt gleich noch ein bisschen auf vorausblicken. Ich würde tatsächlich nochmal einsteigen wollen bei dem, was du mit Dadri gesagt hast und mit Rom.
Ja, mach das.
Genau, an das Duell konnte ich mich auch erinnern. Das war ja dieses eben 6-0 im dritten Satz. Ich wollte es halt nicht, ich dachte mir damals schon, dass es nicht zu hoch hängen soll. Ja. Du hast angesprochen, Zverev hätte Satz 2 gewinnen müssen. Und danach war er einfach platt damals. Er hat gefühlt 10 Wochen am Stück da gespielt. Ist ja immer weit gekommen. Und ja, sein Gegner, ordentlicher Spieler, auf Sand kann er zu den Top 20 zählen, aber außerhalb davon sehe ich das bedingt. Also du hast es ja auch gesehen, das war in den Sätzen 1 und 2 schon ein sehr deutlicher Unterschied. In meinen Augen hätte er beide Sätze auch 6-0 verlieren können. Da hat er zweimal gerade so verhindert, dass Zverev auf 5-0 stellt. Natürlich, war Achtelfinale, gute Leistung, aber er hat dorthin auf dem Weg Harry Wendelken, Dalibor Vrecina und Dane Sweeney geschlagen. Keiner von denen steht unter den Top 120. Also die haben sich alle mit einem Challenger-Turnier auf die US Open vorbereitet. Das muss man schon dazu sagen. So kam der Kollege auch ins Achtelfinale. Das hat schon dabei geholfen. Deswegen glaube ich, war es ein guter Draw für Zverev da oder ein guter, so ein kleiner, okay, gegen den habe ich mal verloren, aber ich weiß, dass ich eigentlich besser bin. Das zeige ich ihm jetzt. Und es half ihm da wirklich. Der hat gut mitgespielt teils auch viele Fehler gemacht, aber half so Zverev ein bisschen, er war in Kontrolle, konnte mal was ausprobieren. Vor allem, du hast angesprochen, diese Sicherheit in der Vorhand finden. Und da stimme ich dir zu, die ist für mich jetzt deutlich besser als noch in den ersten beiden Runden. Und nicht nur da, ich habe es ja schon erwähnt, ich fand sie im Mix schlecht. Ich fand sie in den Wochen zuvor nicht gut. Das war wieder die alte Vorhand. Und jetzt sieht die wieder besser aus. Und das ist ein entscheidender Schlag für ihn, wenn er das gewinnen will. Und dafür waren die letzten beiden Gegner jetzt ideal. Dazu haben die sich jetzt auch, Tabilo ja auch, an die Night Session gewöhnen müssen. Das kann Zverev sogar im Moment noch ein bisschen helfen, solange er diesen festen Slot hat, weil er ist das gewohnt, die anderen müssen sich da erst umstellen. Gegen Dadri ging es dann im dritten Satz in den Tiebreak. Zverev, wie gesagt, konnte in dem Satz keine seiner 5 Breakchancen nutzen, da es war die Quote ja mit 4 von 17 im ganzen Match nicht so gut hat. Dadri auch einige gut mit eigenen Ausschlägen abgewehrt natürlich, aber im Tiebreak gab es dann glaube ich einen so langen Ballwechsel bei 2-2, wo Zverev einfach alles rausgekratzt hat. Den Punkt machte er dann und danach war es für mich eigentlich durch. Da hat er dann durchgezogen und wieder ein bisschen Kräfte sparen können. Ich fand ihn gerade bei eigenem Ausschlag sehr stark. Hat nur eine einzige Breakchance zugelassen im ganzen Match. Über 70% erste Ausschläge gebracht. Ich glaube, bis auf 8 Punkte alle damit gemacht. Das sind starke Quoten. Und ja, Vorhand, wie ich schon sagte, das ist das Wichtigste, dass die jetzt wieder besser aussieht. Und ja, klar, Die Frage ist, wie du gesagt hast, so ein richtiger großer Härtetest vom Namen fehlt ja noch. Aber vor allem war es jetzt wichtig nach den ersten beiden Runden, dass er kräftemäßig jetzt wieder im Soll ist und da jetzt zwei schnellere Matches hatte und nicht zu viel Energie verloren hat, weil jetzt zwei weitere Marathons wären schon heftig gewesen.
Ja, jetzt haben wir beide gesagt, so ein riesengroßer Name war nicht dabei. Ist ja die Frage, ob der dann jetzt in dieser Hälfte zumindest überhaupt noch kommt. Also wir haben Botik van de Sandschulp, wir haben Karen Khachanov und wir haben Alexander Bloks, die da noch mit drin sind. So, jetzt habe ich eben schon gerade gesagt, van de Sandschulp. Ich glaube, ich habe da auch einfach gedanklich dann immer an Tellen Griekspoor gedacht. Irgendwie hatte ich da sofort einen Niederländer im Kopf und dachte da so, Moment, da war doch mal irgendwie was und hat sich auch schon mal schwer getan. Und dann mache ich das Head-to-Head auf und dann sehe ich ein 0-0. Das hat mich echt überrascht. Also man muss natürlich trotzdem sagen, dass Zverev nach den Leistungen hier als Favorit da reingeht. Aber wenn du dir diese Hälfte vielleicht nochmal so anguckst, siehst du da ein Problem für Zverev oder nicht?
Ehrliche Antwort, nein. Ja. Also Griekspoor gebe ich dir recht, aber van de Sandschulp ist nicht Griekspoor.
Ja.
Also ich halte es wie bei den French Open. Ich will es nicht künstlicher, spannender reden, was ich nicht so sehe. Das ist dann der Job von euch Kommentatoren oder auch von Zverev und seinem Team. Da, natürlich muss der jeden ernst nehmen. Das sind alles fantastische Spieler. Gilt für alle, die bei einem Grand Slam mitspielen. Nur es gibt halt eben schon noch einen Unterschied zwischen diesen Spielern und dieser absoluten Spitze Alcaraz, Sinner und in dem Jahr auch Zverev, der sich ja vom Rest auch ein wenig abgesetzt hat. Und wenn wir jetzt eben auf sein Viertelfinale gucken, ja, ich bin bei dir. Ich finde es fast noch am spannendsten in seiner Hälfte, weil es dieses Matchup eben noch nie gab und der ist für mich auch am unberechenbarsten. Van der Sandschulp kann Tage haben, da wunderst du dich, ey, wie hat es der in die Top 200 geschafft? Aber er kann auch Tage, ja, ist so, aber er kann ja auch Tage haben, wo er wie ein Top 20-Spieler wirkt. Also, der hat damals Alcaraz bei den US Open geschlagen, wenn ich mich richtig erinnere. Der kann schon gefährlich sein. Nur wir haben jetzt über die gut 9 Stunden von Zverev in den ersten zwei Runden schon gesprochen. Van der Sandschulp hat jetzt fast 10 Stunden in den letzten beiden Matches gespielt. Sein letztes ging 5:13. Also selbst falls er einen guten Tag erwischt und Zverev nicht seinen besten, denn in meinen Augen kann es nur dann gefährlich werden, dann glaube ich, dass am Ende die Kräftefrage immer noch für Zverev entscheiden wird. Abseits davon, wie gesagt, dass Zverev sowieso ein paar mehr Möglichkeiten hat, in meinen Augen. Und normalerweise würde ich daher eher was Ähnliches erwarten wie in den Runden zuvor. Ja, ein enger Satz, vielleicht 2 enge Sätze, aber ich gehe schon davon aus, dass Zverev das zieht. Halbfinale, Khachanov oder der junge Belgier Alexander Bloks. Wenn ich mit Khachanov mal anfange, der hat eine 3-6-Bilanz gegen Zverev, was ja erstmal okay ist. Nur 2 Siege stammen von, glaube ich, 2018 und 2019. Einer jetzt aus dem letzten Jahr in Kanada, als er wirklich nicht gut in Form war, also Zverev. Und in den 3 Duellen zuvor hatte Khachanov nie mehr als 5 Spiele im ganzen Match gewonnen, auch im Olympiafinale. Also für mich das Matchup, würde Zverev taugen. Khachanov ist für mich eine schlechtere Version von Zverev. Der kann vieles, aber Zverev ist in allem konstanter, bewegt sich besser, die Rückhand ist besser. Also da müsste Khachanov einen super Sahnetag erwischen. Zverev einen gebrauchten oder körperliche Probleme, sonst sehe ich nicht, wie Zverev das verliert. Heißt nicht, dass er mal einen Satz abgeben kann. Wie gesagt, Khachanov kann einen Satz sehr gut servieren, mit der Vorhand alles treffen. Das kann schon in dem Sinne eng werden, aber ich bin mir sicher, dass sich Zverev am Ende eigentlich durchsetzen wird. Und dann haben wir noch Bloks, den finde ich am spannendsten, hat für mich Top-10-Potenzial, absolut. Ich sehe keine krasse irgendwie Schwäche, wo er heraussticht, auch wenn die Rückhand jetzt nicht auf Zverevs Niveau ist vielleicht, aber er bewegt sich besser als Khachanov, nicht auf Zverevs Niveau vielleicht, aber er kann mit Aufschlag und Vorhand viel Druck erzeugen. Ich bin mir sicher, dass wir von dem in den nächsten Jahren noch viel hören werden, nur ich weiß nicht mal, ob er gegen Khachanov antreten wird. Also er hat sich gegen Cerundolo verletzt, beziehungsweise hatte sehr, sehr große Probleme, sprach von einer Rippenverletzung, hatte über eine Aufgabe nachgedacht im Match, Schmerzmittel haben dann geholfen, aber er hat danach gemeint, er spürt trotzdem noch was und er war sich nicht mal sicher, ob er heute jetzt antreten wird. Ihr, die es hört, wisst vielleicht schon mehr, deswegen, ja, also ich traue dem jetzt nicht die großen Psychospielchen zu, ich glaube, das sah wirklich gehandicapt gegen Cerundolo aus und selbst falls da jetzt noch ein Wunder gegen Khachanov gelingt, ich sehe nicht, wie du da mit Zverev niederringst, da ist der inzwischen zu erfahren, deswegen große Frage wird sein, fehlt Zverev dann eventuell fürs Finale, der große Härtetest, aber das kannst du beantworten oder beziehungsweise was tippst du denn?
Ob ich das beantworten kann, weiß ich nicht, aber ich kann dir sagen, was ich tippe, weil wir das ja immer so machen, ich sage, in der oberen Hälfte. Zverev setzt sich gegen Blocks durch. Und Shelton schlägt Tiafoe und dann gewinnt Zverev gegen Shelton im Finale.
Okay. Ja, also ich will diesen vermutlichen fehlenden Härtetest, dann versuche ich zu beantworten. Ja, also die ersten beiden Runden waren natürlich auch hart für Zverev, das kann man ja auch als Härtetest sehen, aber das lag jetzt mehr an Zverev, der noch seine Form gesucht hat, als nur an den Gegnern. So, Nego hat das wirklich gut gemacht, aber er ist jetzt auch bei allem Respekt nicht auf Alcaraz-Level. Deswegen denke ich schon, dass so ein Duell mit einem großen Namen vor dem Finale mal gut getan hätte.
Ach so, aber ja klar, natürlich. So gesehen kann ich natürlich auf diese Frage schon auch eingehen. Natürlich ist es so, dass, also ja, ich weiß total, was du damit meinst. Natürlich, klar. Ich dachte, wir sprechen jetzt direkt über unsere Tipps, aber du hast natürlich völlig recht, ja.
Nee, alles gut. Deswegen, aber er spart so halt auf der anderen Seite Kräfte. Ich will meinen Tipp nur gleich begründen kurz. Deswegen, ich mache den Tipp ganz schnell. Aber was mir bei Zverev die einzige Sorge macht, ist dieser Wechsel in die Tagschicht am Ende. Also bisher könnte ihm das, habe ich gesagt, eher geholfen haben, dass er dann nachts konstant spielte. Da mussten sich nur die Gegner umgewöhnen und darauf einstellen. Da er normal das zweite Halbfinale spielen muss, aufgrund des Tages weniger Pause, falls die USTA jetzt nicht wegen des US-Halbfinals irgendwie mit den Regeln bricht und die beiden Duelle switcht, dann hätte Zverev im Halbfinale wieder eine Night Session. Und dann müsste er nur im Finale tagsüber daran. Das beginnt ja um 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit, also 14 Uhr in New York. Das könnte ein Problem werden. Die Bälle, über die Zverev eh so gerne schimpft, fliegen da schon ein wenig anders. Wenn er sich da reinsteigert in einem möglichen Finale, dann kann es schief gehen. Aber auch hier das große Aber. Alcaraz ist raus. Den hätte ich aus Zverevs Sicht in dem Grand Slam-Finale als großes Problem erachtet. Nicht unbesiegbar, aber als großes Problem. Die verbleibenden Teilnehmer, also die hätte Zverev in meinen Augen kaum besser auswählen können, wenn er sich selbst zusammengepickt hätte und einen Top-10-Spieler hätte wählen müssen. Also Ben Shelton ist der, den er dann sehen will. Es gab bisher 5 Duelle. Shelton gewann im allerersten einen Satz. Seitdem gewann er nicht mal mehr einen Satz. Zverev hatte 2025 ja wirklich für seine Verhältnisse ein schwaches Jahr, hat er selbst gesagt. Trotzdem 4 Duelle mit Ben Shelton, alle ohne Satzverlust gewonnen. Also wir haben es oft genug betont, Zverev liebt es, gegen Linkshänder zu spielen, verliert so gut wie nie gegen die. Es gibt ja eigentlich nur einen Linkshänder, gegen den seine Bilanz nicht gut ist, zumal das nicht mal ein richtiger Linkshänder ist. Rafael Nadal, da hat er eine 4-7-Bilanz, aber das würde ich dann mal darauf schieben, dass der einfach noch besser als Zverev war. Die anderen Linkshänder sind aber nicht besser. Und dank Zverevs Training eben in Kindheitstagen mit seinem Bruder Mischa hat er einfach keinen Linkshänder-Nachteil wie andere. Er ist das gewohnt, das stört ihn null. Und das war jetzt viel Blabla für den Tipp. Ich weiß, ich wollte nur kurz begründen, warum ich Zverev für den haushohen Favoriten halte und nur diese eine Gefahr sehe, falls er diese Umstellung auf Tagbedingungen nicht meistert. Sein Head-to-Head gegen die verbliebenen Spieler lautet 23-3. Und das ist noch geschönigt aus deren Sicht, weil Tiafos 1-9 Bilanz rettet einen Sieg 2017, den du jetzt bedingt noch zählen kannst. Hatschanow habe ich erwähnt, das sind auch 2 der 3 Siege aus einem anderen Zeitalter. Und daher mache ich es jetzt auch kurz. Zverev schlägt Van der Sandschulp, Hatschanow schlägt Blocks, falls der überhaupt antritt. Dann schlägt Zverev Hatschanow und im Finale schlägt er. Also falls sich Shelton von dem Match erholt, denke ich, Shelton, Tiafoes Niveau hat mir zu sehr geschwankt und ich halte Sheltons Ausschlag für zuverlässiger. Bloß habe ich ja letzte Woche erwähnt, dass Sophie und ich Shelton in unseren Brackets sehr weit tippten. Ich kannte es auch auflösen. Wir haben ihn tatsächlich vor dem Turnier als Sieger getippt, Ben Shelton. Aber ich switche jetzt um und tippe auf Zverev.
Naja, okay. Aber dann sind wir doch bis auf das Viertelfinale Khachanov-Block sind wir doch da ähnlich unterwegs.
Ja.
Gut, okay. Ja, sind wir ganz gespannt. Ist ja auch immer alles wahnsinnig schnell wieder überholt. Deswegen müssen wir jetzt zügig weitermachen. Was haben wir ansonsten noch für Geschichten gehabt im Herrenfeld? Es ist jetzt nicht so, dass wir da so riesengroße Geschichten mit dabei hatten. Vielleicht kann man noch mal über Stefanos Tsitsipas nachdenken. Auch den habe ich am Mikrofon mal begleitet. Der hat sich ja jetzt eigentlich wieder besser präsentiert. Allerdings war das dann gegen Shelton schon ein Klassenunterschied, da ist er gar nicht auf Betriebstemperatur gekommen und dann hat man eben gesehen, dass er doch noch nicht wieder da ist. Trotzdem mit Mouratoglou an der Seite, wer weiß, also ohne seinen Papa mittlerweile, ob das jetzt vielleicht längerfristig ihm irgendwie gut tun kann. Es ist ja eine positive Tendenz zu erkennen, wobei der Unterschied dann einfach groß war. Naja, und dann haben wir vielleicht noch die Geschichte mit Taylor Fritz, weil das kam ja dann schon ziemlich überraschend. Vielleicht sind das noch 2 Themen für dich oder du hast noch irgendwas anderes gesehen.
Nö, also Fritz finde ich schon wichtig und gut, kurz anzusprechen. Das war sehr enttäuschend, finde ich. Also mit zwei Sätze und einem Break schon vorn gewesen gegen Cherundolo.
Ja.
Und aber was man dann schon gesehen hat, auch in den ersten beiden Sätzen, er hatte null Sicherheit bei seinen Aufschlagspielen. Also das kennt man so von ihm nicht. Cherundolo hatte im ersten Satz 9 Breakchancen, hat ihn da schon gebreakt. Im zweiten Satz hat er wieder ihn gebreakt. Trotzdem hat Fritz beide Sätze gewonnen, weil er beim Return ganz okay unterwegs war und Cherundolo auch nicht so sicher bei seinem Aufschlag. Nur der erste Aufschlag kam viel zu wenig. Über das ganze Match gerade so über 50%. Da half jetzt der fünfte Satz, wo er die Quote bei, glaube ich, 63% hatte. Ansonsten, wie gesagt, kam der nicht mal jeder zweite erste Aufschlag. Das ist halt zu wenig für jemanden wie ihn. 54 leichte Fehler. Also auch am Netz unsicher, nicht mal zwei Drittel der Punkte gemacht. Das, wie gesagt, Return-Punkte war okay, aber er hat an dem Tag einfach viel zu schwach serviert oder hinter seinem Aufschlag zu schwach agiert. Er ist für mich der Spieler, der sich von allen am meisten ärgern muss über sein Aus. Also nach dem Aus von Alcaraz heute noch mal mehr. Weil es gibt drei Spieler, mit denen er riesengroße Probleme hat und die bei Grand Slams eigentlich ein unüberwindbares Hindernis für ihn sind. Das ist Jannik Sinner, das ist Carlos Alcaraz und das ist Novak Djokovic. Seine Bilanz gegen diese drei lautet 2-20. Das ist krass. Und an den zwei Siegen können wir noch Sternchen setzen. Gegen Sinner war 2-21, bevor Sinner Sinner wurde. Und gegen Alcaraz war beim Lever Cup, was für mich überhaupt nicht zählen sollte. So. Und das war jetzt seine große Chance. Alle drei weg. Gut, Alcaraz jetzt erst später, aber trotzdem wäre er nicht getroffen. Und man darf nicht davon ausgehen, dass Alcaraz und Sinner jetzt bei Grand Slams so häufig durch Abwesenheit glänzen wie in dem Jahr. Zverev hat diese Chance genutzt, konnte Selbstvertrauen tanken, vielleicht in der Woche noch mehr, wird dann auch noch mal gefährlicher nächstes Jahr. Taylor Fritz hat sie nicht genutzt, im ersten Halbjahr natürlich auch durch das von seinem Knie ausgebremst, aber das war jetzt eine große Chance und die hat er echt liegen lassen. Tsitsipas kurz nur, mal ein paar Runden weitergekommen, hilft, war gut, aber ich wäre auch vorsichtig, bevor wir dessen Rückkehr irgendwie vermelden in die Weltspitze. Es flackerte mal wieder auf, aber es war, wir haben schon öfter gesehen, aber so richtig nachhaltig war es meistens nicht. Du hast es erwähnt, mein Freund Patrick Moratoglu, vielleicht hat der bei der kurzfristigen Motivation geholfen, aber ich bin aktuell noch ein bisschen skeptisch, dass es wirklich nachhaltig ist. Dafür ist mir die Krise zu lang und was du auch gesagt hast, du hast es ja kommentiert, Shelton hat ihm dann schon, finde ich, klar die Grenzen aufgezeigt. Also da hat es gereicht, auf die Rückhand von Tsitsipas zu servieren, da kam ja kaum ein Ball zurück. Und klar hat Shelton einen guten Aufschlag, nur die Topspieler finden alle irgendwie diese Schwäche von Tsitsipas und die ist halt anders bei einem Zverev in den vergangenen Stück für mich nicht viel kleiner geworden.
Ja, und er hat auf der Pressekonferenz auch schon wieder von griechischen Göttern gesprochen, unser Herr Tsitsipas. Vielleicht stehen die ihm ja dann in der Zukunft noch irgendwie ein bisschen mehr beiseite. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall hat er sich wieder ein bisschen mehr nach vorne gespielt. Das ist doch vielleicht eine ganz gute Nachricht.
Ja.
So, dann wechseln wir zu den Frauen rüber. Du hast das verbliebene Feld schon erwähnt. Viele Topspielerinnen sind noch mit dabei. Wir schauen auf die obere Hälfte. Wir sehen das Halbfinale zwischen Sabalenka und Pegula. Jetzt kann man natürlich bei Sabalenka sagen, klar, letzten beiden Jahre hat die gewonnen. Natürlich ist die hier noch dabei, aber das ist nicht unbedingt so der Fall, wenn wir auf die vergangenen Monate gucken. Und jetzt hat sie ja diese totale Achterbahnfahrt hinter sich gegen Linda Noskova, wo gefühlt alles mit dabei gewesen ist. Also so ganz selbstverständlich ist das nicht, dass die hier im Halbfinale steht.
Nee, sehe ich auch so. Also das war auch ein echter Nailbiter gegen Noskova. Genauso ein Match hat sie eigentlich in den vergangenen vier, fünf Monaten oft verloren. Ich denke, dass das ihr sehr hilft, langfristig zumindest. Sabalenka wirkte ja auch, als ob die erst alles im Griff hat. Hat Breakchancen zum 5-1 gehabt, wo Noskova nochmal abgewehrt hat. Die hat es dann mit Mühe geschafft, nicht mehr als einen Break zuzulassen. Und dann hat Sabalenka tatsächlich wieder Nerven gezeigt. Also als es zum Ausservieren ging, Doppelfehler eingestreut und das Break zum 5-5 kassiert. Da aber dann ist sie dann wirklich cool geblieben danach. Tiebreak locker mit 7-1 gewonnen. Und im zweiten Satz war es eigentlich so ein ähnliches Bild. Sabalenka wirkte einen Tick stärker, war näher dran am Break. Noskova hat sich teils mit starken Aufschlägen noch aus kritischen Situationen gerettet. Teils hat Sabalenka auch ein bisschen was liegen gelassen. Und dann aus dem Nichts gibt Sabalenka ihr Aufschlag zum 2-4 ab. Und das Break hat Sabalenka halt wirklich mit einem sehr riskanten zweiten Aufschlag riskiert, wo ich nicht wusste, warum sie das macht. Der ging knapp daneben, wurde Doppelfehler eben und das wird später noch wichtig. Nur hier hat Noskova dann wirklich bis Satzende durchgezogen, ausgeglichen und jetzt war eben die große Frage, wird Sabalenka wieder den Faden verlieren, wie wir es zuletzt öfter von ihr gesehen haben? Und da war die Antwort erstmal nein. Auch im dritten Satz hat sie ja schon im ersten Aufschlagspiel von Noskova so am Break geschnuppert.
war so für mich auch in der Phase ein Tick wieder besser, aber dann ist es irgendwie gekippt. Also Noskova hält locker zu 0 bei 2-2 und in der Phase gewinnt sie 13 von 14 Punkte am Stück. 13 von 14. Und aus 2-1 aber Lenka wird in Windeseile einfach ein 2-4-0-15. Und das war wieder so ein Moment, wo du denkst, okay, jetzt bricht es wieder total weg bei Sabalenka. Das hat zu den Matches gepasst, die sie die letzten Monaten verloren hat. Und sie hat nach dem Match auch gesagt, dass sie zwischendurch dachte, okay, es ist vorbei. Aber sie hat das in dem Fall jetzt sogar ein bisschen gelockert. Das wäre ein Vorteil, weil gefühlt hat sie es in den letzten Monaten eher immer verkrampft. Und da fängt sie wirklich an, besser zu retournieren. Break Noskova zu 0. Und hier passiert genau das Gegenteil. Jetzt gewinnt sie 12 von 13 Punkten am Stück und stellt von 2-4 auf 5-4. Also das war wirklich so, der dritte Satz ist wirklich so eine Achterbahnfahrt. Kompliment an Noskova, die dann zweimal gegen den Matchverlust servieren musste und beides mal recht locker gehalten hat. Und dann schaukelt sich halt im Match-Tiebreak hoch. Erst ist Noskova Mini-Break vor, dann Sabalenka. Am Ende bei 6-7 alles wieder in der Reihe. Und dann bleibt ein Ball von Noskova an der Netzkante hängen und entscheidet sich, auf ihre Seite zu fallen. Und am Ende ist es tatsächlich der Punkt, den Sabalenka bis 9-7 hält, das Mini-Break. Dann hat sie diese große Chance. Ein eigener Ausschlag noch, zweiter Ausschlag. Und jetzt geht sie wieder dieses Risiko. Nur diesmal ist das Ass. Und das war halt dann der Unterschied. Sie hat es durchgezogen, will Sabalenka sicher gut tun. Ich denke nicht, dass die nächste Aufgabe viel leichter wird mit Jessica Pegula. Wie ich anfangs schon erwähnte, ich habe von dem Match, so ehrlich muss ich sein, gegen Navarro jetzt nur Highlights und nicht viel mehr gesehen. Von den Stats her mit insgesamt über 60 leichten Fehlern von beiden zusammen habe ich mich schon gewundert, sind wahrscheinlich schon Nerven ein bisschen reingespielt. Ich habe Pegula in den Runden zuvor gesehen. Im Match gegen Fernandes hatte sie schon anderthalb Sätze einige Probleme, auch anfangs nicht gut serviert, hat es aber dann ansonsten im Turnierverlauf immer routiniert runtergespielt. Auch hier in dem Satz, in dem Match ist gegen Navarro im ersten Satz nicht gut serviert, nicht mal 50% erster Aufschläge, aber dann ist die Quote deutlich gestiegen und das, glaube ich, wird dann den Unterschied gemacht haben, weil ihren ersten Aufschlag wird sie gegen Sabalenka definitiv häufiger brauchen, sonst wird die sie beim Return auffressen. Früher war das Matchup ja auch recht einseitig. Das hat sich zuletzt ein bisschen gedreht. Also von den letzten drei Matches hat Pegula 2 gewonnen. Die letzten 4 Duelle gingen alle über 3 Sätze. Und das ist schon sowas, was ich mir auch in dem Jahr wieder erwarte. War ja auch im Vorjahr so bei den US Open. Da hat Sabalenka 6-4 im dritten gewonnen. Und sowas Ähnliches könnte ich mir wieder vorstellen, jetzt unabhängig vom Ausgang.
Ja, womit du ja schon so ein bisschen was preisgegeben hast von deinen Gedanken jetzt, falls wir dann später über die Tipps
sprechen. Ich habe nicht gesagt, wer gewinnt 6-4.
Ja, okay. Dann lass uns noch auf die andere Hälfte schauen. Das wird auch total interessant. Das findet dann ja erst heute statt, je nachdem, wann ihr das hört. Andreeva gegen Goff und Zheng gegen Rybakina. Also das finde ich auch interessant. Ich kann übrigens schon mal sagen, von den jetzt noch Verbliebenen, wenn wir gleich auch über unsere Tipps nachdenken, habe ich nur noch Goff und Sabalenka kommentiert. Das heißt, zu denen habe ich einen besseren Eindruck und zu den anderen noch Verbliebenen nicht so richtig oder halt zu welchen, die schon ausgeschieden sind. Das macht es für mich auch diesmal nicht ganz so leicht, aber gehe vielleicht erstmal noch auf diese beiden anstehenden Viertelfinals ein.
Ja, also zwei hoffentlich interessante Viertelfinals. Ich starte mit Goff gegen Andreeva. Dass Goff hier landen wird, konnte man, glaube ich, erwarten. War ja auch die Nummer 1 von Sophie und mir im Power-Ranking, aber sicher nicht nur von uns. Sie hat sich auch bisher in Anführungszeichen nichts zu Schulden kommen lassen, was das jetzt nicht mehr rechtfertigen würde, dass man sie vorne sieht. War nicht jedes Spiel von vorn bis hinten perfekt, muss es aber auch nicht sein. Mit Badosa knifflige Aufgabe in Runde 2 gehabt, auch die überstanden, keinen Satz abgegeben. Jovic im Achtelfinale, da hat man die 4 Jahre Unterschied gemerkt. Goff ist einfach weiter, man hat gesehen, woran Jovic eben noch arbeiten muss, kommen wir vielleicht später noch kurz dazu, aber klar, die hatte auch ein 3-Stunden-Match in den Knochen, muss man sagen, ich glaube aber nicht, dass das entscheidend war, man hat schon gesehen, wie herausragend Goff auch athletisch ist, sie hat danach ja sogar mal gemeint, dass sie nach einem extremen Ausschlagspiel sogar mal einmal außer Atem war, was bei ihr sehr ungewöhnlich ist und sicher als Kompliment an Jovic gemeint war, Goff ist nie ernsthaft in Gefahr geraten, auch wenn es Jovic schon im zweiten Satz offener gestalten konnte. Schauen, ob Andreeva das ändern kann. Das Head-to-Head spricht dagegen. Da führt Goff mit 5-0. Das allererste Duell der beiden habe ich ja damals live in Paris gesehen, als Andreeva diesen ersten Satz im Tiebreak gewonnen hat, aber dann gefühlt eigentlich damit auch verloren, weil die war danach schon fertig. So anstrengend war dieser Satz. Da war sie aber auch noch extrem jung. Einzige Duell in diesem Jahr gewann dann tatsächlich Goff mit 6-4 im dritten, also das war eng. Ich muss auch sagen, Andreeva überrascht mich positiv. Also nach dem French Open Sieg hatte sie nicht mehr die Resultate, ist auch normal mit 19 Jahren, dass das jetzt nicht gleich so weitergeht, aber jetzt in New York gegen Tien und Lys echt stark gewesen, dann Batunkova, tricky Aufgabe, trotzdem in zwei durchgekommen, Potapova hat es jetzt richtig eklig gemacht, das hätte schief gehen können, aber auch da hat sie nie völlig die Fassung verloren. Wie wir es auch schon von ihr erlebt haben, also da wirkte sie sogar im Vergleich der beiden wie die ruhigere Spielerin. Chancenlos sehe ich sie jetzt nicht gegen Goff, aber Goff ist für mich schon 70-30 Favoritin. Ich kann es ja verraten, ich glaube, ich muss ja eh wieder zuerst tippen. Also im zweiten Halbfinale sehe ich es noch ein bisschen enger, wobei viel von Rybakina abhängen wird. Also spielt und serviert die wie gegen Osaka, dann glaube ich, stoppt sie weder Chin Wen Cheng noch sonst jemand. Also der Ausschlag und die Vorhand ist auf Rasen oder Hartplatz in guten Tagen kaum beizukommen. Ich glaube, das kann selbst Goff nicht mehr rausrennen. Nur wir wissen bei Rybakina auch, dass sie die Off-Tage hat, wo der Ausschlag nicht so da ist, sie viel streut. Ihre Achillessehne scheint es zum Glück gut zu gehen, aber auch da, das werde ich bis zum Turnierende wahrscheinlich immer im Hinterkopf haben. Mit Cheng natürlich jetzt die Stehauffrau des Turniers, durch die Quali gekommen, da einen Satz sogar abgegeben, auch in den ersten beiden Runden. Und dann kam bis dieses verrückte Match mit Keys, als sie ja bei 0-5 im dritten Satz quasi raus war, Matchball gegen sich hatte. Klar, auch Keys hatte da viel zu tun mit diesem Comeback, ist nervlich in sich zusammengefallen. Aber Cheng hat das auch gut gemacht, diese Zähigkeit nicht aufzugeben, Punkt für Punkt am Comeback zu basteln, das war schon beeindruckend. Gegen Świątek hat sie dem natürlich die Krone aufgesetzt, als sie direkt quasi im nächsten Satz, also in dem Fall im ersten, wieder ein 0-5 aufholt und wieder den Satz gewinnt, also wieder 7 Spiele in Folge gewinnt. Natürlich, auch da haben 2 dazugehört, aber es war unglaublich, wie stabil sie in diesen Situationen bleibt, bei diesen Rückständen. Die bringt wirklich, glaube ich, kein Scoreboard dieser Welt irgendwie aus der Ruhe, egal ob es 0-5 steht. Du musst das erstmal so dann auch nach diesem Satzgewinn so zu Ende spielen. Auch das ist nicht leicht, wenn du dieses unglaubliche Comeback schaffst. Also das war wirklich beeindruckend. Die einzige Sache, aber es ist ja auch ein Dauerproblem bei ihr, ist diese Ausschlagquote. Also sie hatte jetzt 6 Matches in Folge, wo sie unter 50% erste Ausschläge gebracht hat. Das ist schon ein bisschen wenig. Gegen Świątek waren es nur noch 41%. Damit kann ich mir nicht vorstellen, dass sie Rybakina schlägt. Da müsste die schon einbrechen oder gesundheitlich was spüren. Oder der Druck mit der möglichen Nummer 1. Das ist,
ihr fehlt ich
ja
wollte
nur,
es gerade sagen.
Ihr fehlt ja nur noch ein Sieg.
Ja. Ich glaube schon, dass das irgendwo im Hinterkopf, also die 2 ist sie schon gewesen, die 1 ist sie noch nicht gewesen. Das könnte schon ein Thema sein, denke ich mal.
Ja, denke ich auch. Soll ich dann direkt die Tipps auflösen, wie groß ich das Thema sehe?
Ja, los, hau raus.
ich tue mich bei den Damen deutlich, deutlich schwerer als bei den Herren. Also Goff gegen Andreeva tippe ich ins Halbfinale. Und dann lande ich schon beim ersten Problem. Ich habe ja gesagt, ich traue Rybakina alles zu. Und für mich gewinnt sie das Turnier, wenn sie ein ähnliches Level wie gegen Osaka zeigt. Weil ich denke nicht, dass Cheng das irgendwie matchen könnte. Nur, die ist mental sehr tough. Und das hat sie gezeigt. Und Rybakina wirkt nach außen natürlich nie nervös, immer super ruhig. Aber diese Nummer 1 scheint ja schon was zu bedeuten. Also das merkt man immer wieder, auch wenn es dann im Sommer mal eng wurde und sie nahe dran war schon, dann hatte sie durchaus wackelige Matches. Und das ist so ein bisschen, wo ich so am Überlegen bin. Weil der Tipp kann natürlich echt doof aussehen, weil ich traue ja absolut zu, Cheng einfach zu überrollen. Nur sollte es eng in den dritten Satz gehen, dann würde ich die Chinesin vorn sehen. Und ich riskiere es jetzt und setze auf die. Wie immer, alle Tipps ohne Gewehr. Bitte keine Wetten abschließen und wer es doch tut, ist selbst schuld.
Aber, Tipps mit Gewehr habe ich auch noch nicht gehört.
Nee, gut. Halbfinale bin ich auch ehrlich. Ich hatte vorm Turnier getippt, Sabalenka gegen Pegula und Goff gegen Świątek. Und habe das Finale Pegula gegen Goff gehabt. Im Turnierverlauf hat mir aber Sabalenka jetzt einen Tick besser gefallen. Deswegen gehe ich jetzt mit ihr und unten. Da ich jetzt Rybakina nicht getippt habe, glaube ich schon, dass Goff sich gegen Cheng durchsetzen würde. Dann hätten wir das Finale Sabalenka-Goff. Sabalenka hat die Waffen natürlich, um den Goff zu schlagen. aber ich halte sie aktuell trotzdem mental noch nicht gefestigt genug, auch gegen das US-Publikum. Goff würde die jeden Gewinnschlag fünfmal spielen lassen. Also ich denke, wenn Goff Rybakina ausweichen kann, dann gewinnt sie auch die US Open. Vielleicht würde sie die auch schlagen, aber das wäre für mich das schwerste Matchup. Daher, ich sag, Goff gewinnt. Du?
Ja, ich hatte tatsächlich auch Coco Gauff, weil ich sie gesehen habe. Also Gauff als Siegerin insgesamt. Ich kann es natürlich auch von vorne aufziehen. Gauff gewinnt gegen Andreeva. Ich glaube, dass Rybakina gewinnt gegen Zheng. Sabalenka ist meiner Meinung nach auch leicht favorisiert gegen Pegula. Und Coco Gauff, das wollte ich halt hier nochmal mit reingeben. Wie gesagt, ich habe beide kommentiert, sowohl Sabalenka als auch Gauff. Aber es ist immer so viel über die stärkere Rückhand gesprochen worden, über die sehr gute Physis, über den wackeligen Aufschlag, der sich stabilisiert hat und so weiter und so fort. Aber das, was mittlerweile da in die Offensive passiert, das hat mir sehr gut gefallen. Also auch mit der Vorhand. Wenn sie da einen Moment Zeit hat und vielleicht mal einen Schritt dem Ball entgegengehen kann, kann die auch mit der Vorhand richtig gute Winner schlagen und so. Dass das immer mal wieder wackeln oder wegbrechen kann, ist auch klar. Ist immer so eine Momentumfrage, aber sie hat dazu noch das Publikum im Rücken und so und hat das alles da auch schon mal erlebt. Also von daher glaube ich auch, dass Coco Gauff da jetzt auch als Cincinnati-Siegerin, also die kommt ja auch mit Schwung und so, ich tippe tatsächlich auch auf Gauff. Und dann sind unsere Tipps tatsächlich relativ ähnlich, ne?
Ja, Rybakina hattest du im Halbfinale, gell?
Genau, ja. Also insgesamt bei den Männern und auch bei den Frauen haben wir sehr ähnlich getippt, bis auf einen kleinen, feinen Unterschied mehr. Müssen wir mal gucken. Habe ich nächsten Montag sowieso alles wieder vergessen. Wollen wir noch kurz über Iga Świątek sprechen?
Ja, gerne.
Ja, los, also, komm. Das ist ja mal wieder, kennen wir teilweise schon von ihr, aber war ja kurios. So hoch vorne gewesen und dann alles gedreht und manchmal nicht so richtig erklärlich.
Nee, also ich habe auch überlegt, welches verspielte 5-0 ich krasser fand. Bei Kies war es halt zum Matchgewinn, hatte Matchball, Świątek hatte dafür 3 Satzbälle. Bei Kies denke ich mir nur, okay, mit ihrem Spiel kann das schon mal passieren. Man hat es im Match zuvor auch gesehen, da ging es eben in die andere Richtung. Das ist halt All-In-Tennis. Die kann alle überpowern, aber wenn die Nerven einsetzen, kann es halt eben auch komplett entgleisen. Bei Świątek erwarte ich sowas eben eigentlich nicht. Sie hat mehr Optionen, den Topspin, mit dem sie sicher aber auch druckvoll agieren kann. Nur als sie dieses Break zum 5-2 kassiert, dann bricht sie auch wirklich ein wenig weg. Und was ihr da vielleicht ein wenig fehlt, auch im Vergleich zu einer Rybakina, Sabalenka oder auch Gauff, das ist halt so freie Punkte mal über den eigenen Ausschlag. Die kriegt sie einfach fast gar nicht. Das fehlt dir aktuell. So wird jeder Punkt auch bei eigenem Aufschlag zum Kampf. Und wenn du dann den ruhigen, klaren Kopf hast, dann funktioniert das, weil ihr restliches Spiel ist gut genug. Aber wenn dann die Panik einsetzt, dann klappt das eben nicht mehr. Da würde so ein freier Punkt mal zwischendurch helfen. Sie hat im Match wenig nur über die Hälfte der Punkte beim ersten Aufschlag gemacht. Das lag vor allem an ihrem starken Start. Zweiten Satz ist dann nichts mehr gegangen eigentlich. Sie hat's noch lange offen gehalten, aber am Ende, hat's nicht gereicht. Sie hat viel zu viele Fehler gemacht, leichte, also 28 in 2 Sätzen ist schon viel. Jetzt sah es den Sommer über so aus, als hätte sich aus dem Teufelkreis ein wenig befreit. Aber jetzt irgendwie, also es ist wieder so ein Schritt zurück gewesen, das Match. Wir haben auch die Drehen danach gesehen. Verständlich, Pressekonferenz wirkte dann relativ klar sogar und ruhig, aber ja, es ist so ein bisschen, es ist ja auch noch gegen Cheng ausgerechnet, wo sie damals bei Olympia 24 diese bittere Niederlage kassiert hat, in Paris, wo sie als haushohe Favoritin galt und danach eigentlich hat alles so ein bisschen zu bröckeln begann, deswegen war es so ein schließendes Kreis, aber halt jetzt in dem Fall nicht aus positiver Sicht für sie. Sie ist jetzt auch droht sogar die WTA-Finals zu verpassen, ist jetzt auf Platz 10. Platz 8 ist Noskova, die ist durch ihren Grand-Slam-Sieg aber relativ geschützt. Zu Muchova auf 7 sind es fast 1000 Punkte. Hat auch jetzt erstmals seit 2021 keinen Grand-Slam mehr gewonnen im Kalenderjahr. Also sie ist jetzt wirklich schon ein bisschen auf der Suche. Und ja, also ihre Grand-Slam-Resultate in dem Jahr sind Viertelfinale, Achtelfinale, Runde 3, Achtelfinale. Das ist für ihre Verhältnisse gar nicht mal so gut. Und die Frage ist, wie kriegt sie da die Kurve? Also sie hat halt auch schon einiges probiert jetzt. Also ein paar Mitglieder im Team scheinen bei ihr unantastbar zu sein. Trainerwechsel hat sie ja schon rumprobiert. Ja, ist so ein bisschen die Frage.
Ja, das ist ja genau, können wir kurz noch einhaken. Francisco Reutsch ist bei ihr mit im Team, ehemaliger, also aus dem Team von Rafael Nadal, ist natürlich ein großer bekannter Name. aber so richtig gut eingeschlagen, sage ich mal, hat der irgendwie auch noch nicht. Wobei, so wie du das auch gerade schon andeutest, ist so ein bisschen die Frage, wer da eigentlich für was genau zuständig ist, wer wirklich den Hut auf hat, die kommunikativen Dinge löst, weil er ist nicht der Einzige, der da seinen Senf mit reingibt.
Ja, also in einem Match oder während einem Match sieht es sogar eher so aus, als würden die Psychologin und der Hitting-Partner vor allem Senf reingeben. Mhm. Ihn sehe ich da weniger reden. Ich finde, von der Spielweise an sich passt schon. Ist ja auch ein bisschen der Nadal-Stil. Klar gibt es da schon noch Unterschiede, aber von der generellen Art, von dem geduldigen Aufbau der Ballwechsel erstmal, das passt schon. Die Frage ist jetzt eben wirklich, was genau braucht Świątek auch in einem Match? Also es scheint dir da an Selbstvertrauen zu fehlen, zumindest in brenzligen Situationen oder wenn es dir mal so ein bisschen zu entgleiten droht. Da finde ich, fehlt dir irgendwas. Weiß nicht, aber ob das ein Trainer geben kann oder vielleicht durch Schweigen vielleicht nicht, aber vielleicht ist das auch im Team so vorgesehen, dass die anderen da kommunizieren. Ihr Idol Rafael Nadal wurde ja auch durchaus von Zweifel geprägt, schafft es aber in den meisten Fällen, dies eher als Antrieb zu nutzen. Aber auch der hatte ja diese 2 Jahre, diese schwere Phase, wo das ins Negative ausgeschlagen ist und er solche Matches verloren hat und er dann nicht mehr sein gewohntes Tennis dann spielen konnte vor Nerven und was weiß ich noch. Und da ist dann Carlos Moya damals dazu gestoßen. Und der hatte halt so natürlich auch ein bisschen am Ausschlag geändert, aber auch eben geholfen, Nadal wieder stark zu reden und diesen positiven Vibe zu versprühen. Der fehlt mir im Team Świątek ein bisschen. Also für mich war der die ideale Ergänzung zu Rojc dazu. Und das ist halt so ein bisschen, das ist nur meine Ansicht von draußen, aber ich weiß ja nicht, wie es hinter verschlossenen Türen aussieht. Ja. Und für mich ist Rojc eher so taktisch und technisch stark als jetzt der große Redner. Und für mich wäre daher so jemand wie Moya oder beim Team Sinner eben diese Mischung aus Vagnozzi und Cahill, der eine ein bisschen technisch, der andere eher Motivation, Takt, so ein bisschen, ja, das ist für mich so die ideale Kombination.
Weil, mentormäßig auch, ne? Genau. Ich glaube auch, sie muss ja da irgendwie sich, also ich glaube, sie braucht irgendwie, ja, so dieses ganze Mentoring-Ding, wenn man sich da vorstellt, jemand sagt jetzt, okay, pass auf, ich bin jetzt da und so ein jemand, der ihr dann so permanent zuflüstert. Aber vielleicht genau. Hat sie sich das auch von Rojc versprochen, weil er ja wirklich da eher so ein bisschen still ist und so. Das ist schwer zu sagen.
Das ist schwer zu sagen und man kann ja sagen, die Sportpsychologin Daria Abramović macht das eigentlich, dieses Mentale oder auch, die Frage ist, wie weit kann sie das auf den Tenniscourt machen, weil sie halt kein Ex-Tennis-Profi ist. Ich will mich jetzt gar nicht an der großen Kritik an ihr in Polen beteiligen, dafür bin ich zu weit weg. Nur für mich das, was ich sehe auf dem Court, ist, dass da halt, wenn was schief läuft, zu großen Teilen irgendwie auch ein mentales Problem ist. Und das sehe ich mal einen Schritt vor, Schritt zurück, aber nichts hält dauerhaft. Und das ist halt die Frage, wie sie es beheben will. Also, ja, wenn du das ansprichst, irgendwie, also wer soll diese Rolle machen? Also, außer Nadal will die Moya-Rolle übernehmen. Das ist so der Einzige, bei dem ich überzeugt bin, dass sie seine Meinung noch höher einschätzt als die von Abramović. Aber dass das jetzt passiert, glaube ich jetzt aktuell auch nicht.
Nee, das kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen. Okay, dann machen wir vielleicht nach hinten raus hier noch eine deutsche Bilanz, werfen gleich nochmal kurz auch einen Blick auf die Juniorinnen und Junioren. Aber wenn wir erstmal mit der deutschen Brille drauf gucken, klar, Zverev ist noch dabei. An diese Grafik haben wir uns mittlerweile leider auch schon gewöhnt, wenn wir dann so in der dritten Runde mal reingucken und wer da alles schon ausgegraut ist und wer noch mit dabei ist. Also Zverev, klar, letzte Woche in der Folge mit Sophie ist ja auch schon einiges besprochen worden, das müssen wir nicht alles wiederholen. Altmaier in Runde 1 raus, Tatjana Maria, Eva Lüss und Jan-Lennard Struff in Runde 2. Ja, war dann auch natürlich mal knapp oder auch mal sehr deutlich, wie bei Eva Lüss. Das war dann einfach ein großer Unterschied zu Mira Andreeva. Vielleicht von dir noch so ein kleines Fazit.
Ja, genau. Also ich gehe ganz kurz zu den Zweitrunden. Verlierer in Anführungszeichen raus, weil die hatten wir noch nicht. Also Struffi war bitter, da habe ich schon mitgefiebert. Hat ihn ja auch getippt, dass er Cherundolo schlägt. Und wenn man dann noch sieht, die Leistung von Fritz in der nächsten Runde, weil auf den wäre er getroffen. Und dann der verletzte Blocks in der Runde danach. Aber, wie sagte ein weiser Tennisspieler in seiner Scharfsinnigkeit schon, if, doesn't exist. schade ist es trotzdem, aber man muss natürlich auch dazu sagen, Struff hatte ja in dem Match auch körperliche Probleme, da hat sich am Fuß behandeln lassen. Also wir wissen auch nicht, wie lange der noch durchgehalten hätte. Ich meine, 16 Doppelfehler ist nicht normal, also der hatte beim Aufschlag da schon ein bisschen Probleme. Tatjana Maria knapp gegen Batunkova, ich mag deren Spiel, also eigentlich das Spiel von beiden. Am Ende hat sich die Offensive der Tschechin durchgesetzt, die hat mehr als doppelt so viele Winner geschlagen. Trotzdem gute US Open von Maria und in der Runde zuvor Jelena Ostapenko zur Weißglut getrieben. Das ist auch schon etwas. Und ja, Eva Lüss hast du erwähnt.
grundsätzlich hier Solle gefüllt mit Runde 2, aber Mira Andreeva, das war dann schon ein riesen Unterschied. Auch in der Deutlichkeit für mich an sich zu groß. Wir können es in dem Jahr auf die Verletzungsprobleme schreiben, aber ansonsten darf der Abstand zur Weltspitze nicht so groß sein. Das waren 60 zu 35 Punkte. Das war schon ein Riesenunterschied. Aber gut, vielleicht sieht es im nächsten Jahr anders aus. Wichtig jetzt, dass er sich durch den Sieg in den Top 100 gehalten hat, knapp, weil das muss er jetzt im Herbst beibehalten. Er hat auch noch ein paar Punkte zu verteidigen, weil es muss schon das Ziel sein, damit sie halt bei den Australian Open nicht in die Quali muss, weil das kann auch unangenehm werden. Deswegen da so ein bisschen. Und ja, Fazit ist an sich halt, ja, Zverev ein bisschen Alleinunterhalter, aber wir hoffen, dass bald Nachwuchs nachkommt. Also haben wir ein paar im Auge.
Werfe ich gleich noch mit ein. Jamie McKenzie spielt heute zum Beispiel. Da gucken wir erst noch mal ganz kurz aufs Doppel. Wir haben noch Kevin Kravitz und Tim Pütz mit dabei. Bei den Männern sind sie da im Viertelfinale, bei den Frauen im Doppel schon im Halbfinale. Kravitz und Pütz treffen auf Arevalo Pavic, ist natürlich eine sehr namhafte Paarung. Die Deutschen sind an 6 gesetzt, Arevalo Pavic an 3. Ansonsten sind da im Doppel an 1 gesetzt, Heliovara Petten noch drin, an 2, Granollers Sebastian sind auch noch mit dabei. Also das ist relativ
ja, wenn normal. Du mal schaust, das sind von Nummer 1 bis 7 alle Gesetzten dabei. Da ist nur
ja,
eine
ich habe jetzt nur mal oben und unten geguckt. Ja, gut, dass du es sagst. Ja,
ja, da ist nur Ram Salisbury als Ausnahme und das ist auch kein schlechtes Duo.
Ja, und bei den Frauen im Halbfinale oben gesetzt sind Siniakova Townsend, die sind heute auch noch gefordert. Dabrowski, Stefani an 2 gesetzt. Also da sind noch nicht so viele rausgepurzelt, so insgesamt bei den Top-Gesetzten. Vielleicht geht was für Kevin Kravitz und Tim Pütz, wobei das natürlich ein schweres Los ist.
Ja, auf jeden Fall. Also die haben sich bisher jetzt schon gut durchgefightet durch 3 enge Matches. Cash Glasspool war jetzt 7-6, 7-6, ja. Jetzt wartet mit Arevalo, das Pavic, das angesprochen, die nächste knifflige Aufgabe im Viertelfinale. Und ja, wie wir es gerade gesagt haben, der Jaw ist schon noch ganz gut beisammen. Da ist noch wenig rausgeflogen, wo man erwartet oder nicht erwartet hätte. Bei den Junioren, genau, wenn ich da kurz springen darf, ganz
ja,
kurz.
Ja, McKenzie an 2 gesetzt, noch
genau,
drin, ja.
Genau, den finde ich ganz spannend. Der hat gegen den Japaner Watanabe ein gutes Match gezeigt. Nur bei den Breakbällen war er ein bisschen schlampig. Da hat er nur 3 von 13 Breakbällen genutzt, hat dann aber Nervenstärke bewiesen, als Watanabe beim Aufschlag aufs Match doch noch eine Breakchance erhalten hat. Aber McKenzie hat dann nochmal mit einem lässigen Servicewinner geantwortet und dann auch das Match nach Hause gefahren. Also das war schon gut, da gucken wir mal. Wie gesagt, den haben wir ja schon ein bisschen länger im Auge und ja, haben wir ja auch mal im Interview gehabt, deswegen den finde ich aus deutscher Sicht schon spannend.
Ja, eventuell habe ich heute Jamie McKenzie sogar auf dem Schirm, da muss ich mich noch mal ein bisschen reinarbeiten, denn Sport Europe geht mittlerweile auch mal neue Wege, versucht auch mal was über Twitch anzubieten und da haben die eine feste Startzeit, wohl 21 Uhr, da kann man jetzt nicht so richtig sagen, wer da dann wirklich spielt, aber McKenzie könnte sein, ansonsten vielleicht noch das Top-Doppel bei den Frauen, Siniakova, Townsend, muss man da mal sehen. So, möchtest du noch irgendwas ergänzen, doppelmäßig?
Ja, Damen-Doppel ganz kurz eigentlich. Gut, du hast es angesprochen. Da sind auch die beiden topgesetzten Duos dabei. Im Viertelfinale leider verloren haben Ostapenko, Suwei Shea. Die hatten in der Runde zuvor halt das Doppel des Turniers gespielt, als sie gegen Maya Choint und Chan gewannen. Danach hat Shea und vor allem auch Ostapenko in die Richtung des gegnerischen Doppelteams, wo das saß, gebrüllt wirklich mehrmals. Mir fehlt jetzt die Zeit, um die ganze Story zu erzählen, nur ganz kurz. Also da könnt ihr euch wirklich mal in ein Rabbit Hole stürzen, entweder bei X suchen oder die KI fragen. Aber es steckt über 10 Jahre andauernder Zoff zwischen Shea und den Chan-Schwestern dahinter, beziehungsweise deren ganzen Familie. Also beide Familien sind da eigentlich beteiligt. Dann der taiwanische Tennisverband, der da Bevorzugungen verteilt. Es geht eben um Boykotts, verweigerte Akkreditierungen. Es ist wirklich eine wilde Geschichte. Einer der Höhepunkte war, als Latisha Chang mit dem Bruder von Shea bei der Sommeruniversiade 2017 spielte, sie ins Halbfinale kam, da dann aber rauszog, weil sie einen akuten Hitzschlag erlitten hat. Man muss sagen, es waren heftige Bedingungen, aber Chan ist dann 2 Tage später schon nach New York gereist, hat dort trainiert, dann wurde ihr vorgeworfen, dass sie alles erfunden habe. Später kam raus, dass der Bruder von Shea genau das befürchtet hatte und vor dem Turnier schon gebeten hat, eine andere Partnerin zu kriegen. Also das ist nur eine von 20 Geschichten, wirklich, das ist wild. Es war halt cool zu sehen, wie Ostapenko sich da auf Shays Seite gestellt hat und einfach mitgebrüllt hat, weil dieses Team wohl auch schlechte Dinge über die beiden gesagt haben soll. Mir tut Maja Joint leid. Die ist irgendwie immer in dem Mittelpunkt gerade von massig Aufmerksamkeit und Dingen, wo sie eigentlich einfach nur ihre Ruhe will. Also die Serena Williams Show in Wimbledon war sie ja auch im Zentrum. Ja. Jetzt beim Doppel Serena Williams, was plötzlich Night Session Arthur Ashe war mit den beiden Schwestern, da war sie auch wieder dabei. Also die hat wirklich einiges zu erzählen in dem Jahr, obwohl es leider für sie gar nicht so gut läuft. Und die allerletzte Erwähnung, weil es hat jetzt irgendwie nicht reingepasst, aber wer es nicht getan hat und kein Ausschlagfetischist ist, schaut euch bitte das Match von Jovic gegen Iala nochmal an. Das ist genau mein Tennis. Also beide haben noch Schwächen, gerade beim Ausschlag, weshalb sie für mich auch noch nicht zu den Top 10 zählen, auch berechtigt. Nur Goff, ja, und ich habe es erwähnt, Goff hat ja Jovic auch gezeigt, was noch fehlt. Aber wenn es um reines Grundlinientennis geht, haben die für mich schon Top 5 Level. Und ich habe dieses Match wirklich geliebt. Das habe ich auch bis 4 Uhr nachts geguckt nach der Arbeit. Also es gab 17 Breaks, 37 Breakbälle. Aber die Ballwechsel waren in der Vielzahl so cool anzuschauen. Ich hoffe wirklich, dass wir das Matchup noch öfter sehen. Hinzu kommt, dass sich beide gut verstehen. Trotzdem auf dem Court, da setzt das aus. Da nehmen die keine Rücksicht. Und was es noch besser macht, vielleicht sogar, die kennen sich recht gut. Deswegen erahnen sie oft schon bestimmte Ballwechsel oder wo die Gegnerin hinspielt. Das macht es dann noch unterhaltsamer und noch längere Ballwechsel. Also das hat mir wirklich Spaß gemacht zuzuschauen.
Also noch eine kleine Empfehlung von dir nach hinten raus. Okay, so, einmal wieder sammeln. Wir müssen uns darauf fokussieren, was in der nächsten Zeit noch kommen wird. Alexander Zverev hat eine gute Möglichkeit, hier weit zu kommen, vielleicht sogar das Turnier zu gewinnen. Das werden wir natürlich alles in den nächsten Tagen beobachten. Und Stefan, wir sprechen uns dann, wie ihr das zu Hause auch schon kennt, am Montag wieder mit allen Entscheidungen, die es dann gegeben hat und versuchen das nochmal ein bisschen einzurahmen, diesen vierten Grand Slam des Jahres 2026. Stefan, lieben Dank, dass du heute auch wieder dabei gewesen bist und dann bis nächsten Montag.
Danke dir, bis dann.